Und ich bin ein Theoretiker, der zwar schon in vielen Ländern gewesen ist, aber der das hier nicht erlebt, Verfolgung. Und darum bin ich ein bisschen gehemmt zu predigen vor euch, die ihr so viel Erfahrung habt, gerade in diesem Bereich. Aber ich freue mich total, dass ihr auch hier seid. Ich freue mich, hier in dieser Gemeinde zu sein. Ich stelle kurz AVC vor. AVC heißt Aktion für verfolgte Christen und Notleidende.
AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und Notleidende. Wir geben verfolgten Christen eine Stimme und helfen ihnen praktisch, mutig, entschlossen und wirksam. Wir helfen Notleidenden und leisten bedürfnisorientierte Hilfe, schnell, unbürokratisch und effektiv. Und wir verbreiten die christliche Botschaft, engagiert, respektvoll und mit Herz. In unseren Projekten gehen diese drei Schwerpunkte Hand in Hand. Zusammen mit unseren lokalen Partnern leisten wir geistliche und humanitäre Pionierarbeit, sehr oft in schwierigen Umständen, in Verfolgungsländern und mitten in Krisen und Kriegsgebieten. So hat AVC Schweiz beispielsweise in den letzten 30 Jahren Katastrophenhilfe für 200.000 Familien geleistet. Das ergibt eine Menschenkette von Basel bis Rom. Wir haben über 3 Millionen Bibeln verteilt, eine Bücherwand von 40 Kilometer Länge. Und wir haben 14.000 Tonnen Hilfsgüter zu Menschen in benachteiligten Ländern gebracht. 1.000 Sattelschlepper voller Liebe. Und.
AVC ist in rund 60 Ländern aktiv. Die dunkelgrauen, da sind wir von der Schweiz aus engagiert. Ihr seht, AVC ist weit verbreitet, auch in Eritrea. Hier das Team, es ist stark gewachsen in den letzten Jahren, weil auch die Arbeit gewachsen ist und die Herausforderungen sind gewachsen. Es ist ein absolutes Dreamteam. Es ist für mich ein Vergnügen, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Einer von diesem Team bin ich. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren bei AVC. Vorher war ich mal in der Mission in Peru für kurze Zeit, als ich 20 war. Das liegt schon Jahrzehnte zurück. Und dann habe ich mal noch eine Ausbildung als Werklehrer gemacht und bin dann in dieser Zeit bin ich in die Gemeindearbeit hineingewachsen, habe noch eine Bibelschule besucht und bin Pastor geworden. Da haben wir eine Gemeinde gegründet in Dietikon und dort war ich 18 Jahre als Pastor engagiert. Und dann hat mich meine Vergangenheit eingeholt, die gestalterische Ausbildung, das Missionarische. Und dann bin ich jetzt eben seit über 15 Jahren bei AVC zuständig für Grafik, für Schreiben, für Filme machen. Und inzwischen habe ich schon einiges abgegeben. Ihr seht, ich bin schon ein älterer Herr. Ende März bin ich offiziell pensioniert, bin 70, aber ich arbeite ehrenamtlich nach wie vor weiter. Was mich besonders auch freut, ist Gemeinden zu besuchen und eben darauf hinzuweisen, auf die Christen, die in Ländern sind, wo Verfolgung herrscht. Das ist mir ganz wichtig und nicht nur, um darauf aufmerksam zu machen, sondern auch darauf aufmerksam zu machen, was wir von diesen Christen lernen können. Ich hatte vorher ein kurzes Gespräch mit, wie heißt du? Sigisti, ja. Da kommt mir Feuer entgegen. Und das ist auch ein Ausdruck davon, eben eine Auswirkung, wenn Menschen unter Druck leben, unter Verfolgung leben. Da segnet Gott ganz besonders mit Würde und mit Feuer und Begeisterung. Und sie erleben, dass viele zum Glauben kommen, trotz den schwierigen Umständen. Was kannst du machen, beitragen? Du kannst tonnenweise Videos schauen auf der Webseite. Du kannst dich informieren über den AVC-Report. Da hinten liegen auf und bei mir hinten liegen auch auf. Und du kannst den Report bestellen, dass du ihn all 2 Monate zugestellt bekommst. Wenn du ein besonderes Herz hast zum Beten, schicken wir dir gern jede Woche ein Mail mit den dringendsten Gebetsanliegen. Du kannst dich da in der Liste hinten auf dem Tisch eintragen, dann schicken wir dir das gern zu. Und du kannst auf Social Media gehen, kannst dich engagieren, indem du folgst, kommentierst und teilst an deine Leute, die du am liebsten hast. Und für die, die handwerklich begabt sind, im März ist ein einwöchiger Einsatz, wo du praktisch anpacken kannst in Bulgarien. Melde dich auf dem Sekretariat bei uns. Und wenn du darunter leidest, dass du zu viel Geld auf dem Konto hast oder unter Goldschmuck leidest, dann sind wir gerne die, die dich ein bisschen erleichtern. Ich zeige euch zuerst einen Video von einem ganz besonderen Mitarbeiter von uns. Er ist Iraner, Enkel eines Ayatollah. Nein, nicht der. Der nicht. Ich habe es verwechselt. Er ist Iraner, lebt in Bulgarien und er ist für Flüchtlinge da und sorgt dafür, dass Bibeln in den Iran geschmuggelt werden. Ali Dini.
Im Iran herrscht das Gesetz des Korans. Wird ein Muslim Christ, kann er getötet werden. Deshalb treffen sich Christen im Verborgenen. Doch wie in der Apostelgeschichte provoziert Verfolgung auch im Iran geistliche Aufbrüche. Die Leute sind offen für Jesus. Sie erkennen das wahre Gesicht des Islam und haben die Schnauze voll. Ist Verfolgung gut? Ja. Viele Menschen werden gerettet. Diese Menschen brauchen Leiter. Iraner brauchen kein bulgarisches oder amerikanisches Asyl. Wir bauen sie zu Leitern auf und schicken sie zurück in den Iran, um Hausgemeinden aufzubauen. Das ist gefährlich. Christen werden an die Geheimpolizei verraten. Gleichzeitig öffnet Gott Türen, um Bibeln ins Land zu bringen. Gott hat mir diese Vision ins Herz gelegt. Ich bin AVC dankbar für die Unterstützung. Wir haben Kontakte in 6 Städten, wo wir Bibeln hinbringen und verteilen. Einer erklärt mir, dass er Bibeln auf Sitzen der U-Bahn hinterlässt. Ein anderer sagt, beim Einkaufen in Shops stecke er Bibeln in Regale. Die Ersten, die Bibeln entdecken, packen sie rasch ein. Die Leute lieben die Bibel. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekam, war ich im Knast. Ich fragte einen Mitgefangenen, ob er etwas zu lesen hätte. Er sagte ja, aber das wolle ich bestimmt nicht lesen und kramte eine Bibel hervor. In Farsi, meiner Muttersprache. Ich war so glücklich, sah zum ersten Mal eine Bibel. Gott redete zu mir durch diese Bibel. Bist du im Dunkeln, helfen dir weder Mohammed, noch deine Familie, noch Freunde. Aber ich las. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du öffnest, komme ich herein und helfe dir. Gott ist großartig. Er macht keinen Druck. In jedes iranische Haus gehört eine Bibel. Ich erinnere mich, niemand hat mich zum Christen gemacht. Ich habe eine Bibel in die Hand bekommen. Ich begann sie zu lesen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigte mir den Weg zum Leben.
That truth showed me the way and life.
Bevor ich beginne zu predigen, muss ich ein Bekenntnis vor euch ablegen, das mir schon seit Jahrzehnten zu schaffen macht. Ich sage es auf Schweizerdeutsch, weil Hochdeutsch weiß ich nicht, wie ich sagen. Ich habe eine Ecken ab. Ich bin nicht ganz 100%. Geht es noch mal jemandem so? Ich habe untertrieben, ich habe mehrere Ecken ab. Aber ich habe auch einen Trost für uns. Je mehr Ecken weg sind, umso runder läuft es im Leben. Trotz Ecken ab, obwohl wir Menschen sehr unvollkommen sind, braucht Gott Menschen wie Ali Dini, wie dich und mich. Das Thema heute Morgen ist Gottes Handwerkszeug. Wir sind Werkzeuge von Gott zum Höchstpreis erworben. Wer ist Handwerker unter uns? Okay, du kannst bezeugen, wenn wir eine top-qualitativ hochstehende Arbeit machen wollen, kaufen wir unser Werkzeug nicht im Brockenhaus. Möglichst billig, möglichst günstig. Gott handelt genau 100% anders. Er kauft mangelhaftes Werkzeug zum Höchstpreis. Im 1. Korinther 7,23 lesen wir: Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Ich muss ein bisschen da weg, dass ich ihn. Könnt ihr es lesen? So. Gut. Da ist zum Beispiel Ali Dini, ein Schwerstkrimineller aus dem Gefängnis, hat Gott ihn gekauft. Da sind die Jünger, das sind gar keine einfachen Typen gewesen. Einfache Fischer, Zeloten, Rebellen, Donnersöhne, ein korrupter Zolleinnehmer, ein kleptomanisch ehrgeiziger Judas. Und diese Typen hat Jesus berufen. Unverständlich für einen, der sich in diesem Business auskennt, von Mitarbeitern einstellen. Er hat zum Beispiel auch Maria Magdalena berufen. Zuerst musste er ihr mal 7 Dämonen austreiben. Eine Frau wahrscheinlich mit gestörtem Hintergrund. Er hat den Paulus berufen. Ein religiöser Terrorist, ein Verfolger, ein Eiferer. Und im 2. Korintherbrief lesen wir, dass er seinen Sarkasmus immer noch nicht ganz abgelegt hat. Er hat Andreas berufen, mein Namensvetter. Immerhin, von ihm lesen wir von keinem Makel in der Bibel. Im Kontrast zu mir. Unabhängig vom Hintergrund, Jesus hat den Höchstpreis bezahlt für uns durch seinen Tod am Kreuz. Er hat sein Blut gegeben, um mangelhafte Werkzeuge wie wir zu kaufen. Hast du begriffen, du und ich, wir sind von höchstem Wert für Jesus? Hast du das verstanden? Warum steht ihr noch nicht auf den Stühlen? Das ist begeisternd, das ist großartig, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und angesichts von dem habe ich manchmal die Illusion, jetzt läuft alles rund und ich brilliere zur Ehre von Gott. Und ich wünschte, die Wohlstandspropheten der letzten Jahrzehnte hätten recht. Alles läuft wunderbar, wenn ich nur genug Glauben habe. Mich irritiert dann, dass eben vieles überhaupt noch nicht rund läuft. Wenigstens bei mir. Warum? Weil eben immer noch Ecken und Kanten vorhanden sind in unserem Leben. Und es ist ganz normal, Werkzeuge treffen auf Widerstand. Es gibt Widerstände von außen, könnt ihr von Eritrea bezeugen. Widerstände von der Regierung her, Verfolgung, Unterdrückung, dramatische Maßnahmen, eingesperrt sein in Containern, in schlimmsten Verhältnissen, Widerstände von außen, ein kurzer Clip, den ich von Indien bekommen habe.
Dieser vermeintliche Gottesdienst ist ein friedlicher Protest vor dem Regierungsgebäude eines indischen Bundesstaates. Der Anlass dazu ist Verfolgung. Der Protest richtet sich gegen diese brutale Attacke. Der Mob hat 66 Christen brutal verprügelt und verletzt und mittellos aus ihrem Dorf vertrieben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, und weitere Lieder singen die Christen als Protest und beten für ihre Verfolger. Es heißt bei euch: Liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen. Und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose.
Widerstände, die von außen kommen. Es gibt auch Widerstände, die von unserem Inneren kommen. Ich war vor gut einem Jahr in Indonesien und habe ein Pastorenehepaar getroffen. Die hatten auch Widerstände von außen, Verfolgung. Aber es sind dann auch innere Widerstände hochgekommen, nämlich Angst.
Am 6. Dezember 2011 wurden wir von einem Mob umzingelt. Die Leute trugen weiße Gewänder und schrien Allahu Akbar.
Ich bin Christ. Meine Eltern sind noch immer Muslime. Auch die meisten Mitglieder der Großfamilien von mir und meiner Frau. Im Jahr 2004 haben wir diese Kirche gebaut. Damals die einzige in der Gegend. Das führte zu massiver Verfolgung. Wir schafften es, dem Mob zu entkommen und zur Polizeistation zu gelangen. Diese Leute hatten uns vom August bis Dezember bedrängt und belästigt. Dann ging ich zum Haus unseres Distriktchefs, um über die Verfolgungssituation zu sprechen und ein Ende herbeizuführen. Doch stattdessen wurde ich zum Haus des Dorfchefs gebracht und gezwungen, ein Dokument zu unterschreiben, wonach wir die Kirche zu schließen und aus dem Dorf zu verschwinden hätten. Am folgenden Tag zogen wir aus dem Dorf weg, ohne zu wissen, wohin.
Als wir fliehen mussten, hatten wir keine Freunde. Wir hatten nur Gott. Wir konnten keinen Kontakt zu unseren Gemeindegliedern aufnehmen. Wir hatten Angst, jemanden zu treffen.
Wir machten uns Sorgen um unsere Gemeinde. Die Kommunikationsmöglichkeiten waren begrenzt. Und ins Dorf zurückzukehren war unmöglich. Die Leute betrachteten mich als Feind, ein Sicherheitsrisiko. Sie hätten mich töten können.
Wir hatten es schwer.
Denn überall, wo wir hinkamen, hatten wir das Gefühl, ausspioniert und verfolgt zu werden. Unsere Kirche stand 2 Jahre leer. Unser Geld ging aus. Gemeindeglieder setzten sich ab. Dann gingen einige unserer Leute zum Dorfchef und baten, unser Kirchengebäude für den Sonntagsgottesdienst nutzen zu dürfen. Vom 3. bis zum 4. Jahr feierten wir Gottesdienste, wobei wir immer noch Angst hatten. Nach weiteren 2 Jahren erlaubte uns der regionale Regierungschef, unser Kirchengebäude ganzheitlich zu nutzen. Meine Familie konnte in das Dorf zurückkehren. Im Juli 2015 erhielten weitere 154 Kirchen in der Region offiziell eine Genehmigung.
Wir sind dankbar für alles, was wir erlebt haben. Dahinter steht Gottes Gnade.
Alle Kirchen in unserer Region hatten unter massiver Unterdrückung zu leiden. Aber seit der veränderten Politik der Regierung hat sich unsere Lage allmählich normalisiert. Danke, unser Herr Jesus Christus segnet uns alle.
Sie hatten Angst. Das sind Regungen, die in uns drin sind, sein können. Aber sie haben die Widerstände geduldig gemeistert und Gott hat durchgetragen und jetzt ist die ganze Region ist freigesetzt, frei in Freiheit Gottesdienste feiern zu können. Denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Äußere Einflüsse können uns prägen. Das beginnt schon in der Kindheit an, als Babys, als Kleinkinder sind wir ganz besonders offen für Prägungen. Und manche von uns haben Prägungen aus der Kindheit, die noch Jahrzehnte später immer wieder zum Tragen kommen. Wenn du vielleicht Minderwertigkeit hattest, du warst nicht richtig angenommen, du hast wenig Liebe erfahren, hast du Jahrzehnte später noch vielleicht Minderwertigkeitsgefühle. Oder wenn du als Kind oft Angst gehabt hast, hast du das später noch. Und manche Erwachsene, wenn dir jemand auf den Fuß tritt, jemand dir etwas sagt, was dir Mühe macht, dann kannst du immer noch Reaktionen haben, wie als Kind. Trotzige Reaktionen. Nur ist es als Erwachsener nicht mehr kindlich, sondern kindisch. Aber von diesen Prägungen geht es nicht. Es geht darum, dass wir mit dem, was wir heute haben, nicht zurückfallen in Sklaverei. Hier geht es um eigenverantwortlich sein. Ich kann mich zum Beispiel vergleichen mit anderen. Mit wem ich mich auch vergleiche, es gibt immer Menschen, die sind besser als ich. Die können es besser als ich und ich kann Minderwertigkeitskomplex entwickeln. Gott, wer bin ich denn schon? Für was kannst du mich schon brauchen? Oder also ich entwickle dann Hemmungen, Minderwertigkeitsgefühle oder ich kompensiere dann mit frommer Überheblichkeit, Perfektionismus. Ich weiß in der Gemeinde genau, wie es geht und was Gott will. Auch eine Form von Sklaverei. Ich blockiere mich durch Sorgen. Kennst du das, Sorgen? Ich kenne das. Negatives Denken. Vorurteil. Alles Dinge, wo ich mich hineinfallen lassen kann. Ich kultiviere Menschenfurcht. Was denken die Leute von mir, wenn ich mal nicht mit dem Sonntagsgesicht auftrete? Oder ich baue Schutzmauern auf, um meine Ehre zu retten. Diese Widerstände hindern meine Berufung. sehen wir am Beispiel der Korinthergemeinde. Die hatten sämtliche Gaben, die wir uns vorstellen können, geistliche Gaben, aber sie hatten Chaos in der Gemeinde. Jesus bietet Hand, um Widerstände zu überwinden. Er baut uns auf. Ich meine nur schon die Tatsache, dass er den Höchstpreis bezahlt hat für mich, das ist doch schon so aufbauend. Ich darf Wertbewusstsein haben, weil er mich erkauft hat. Mich beeindruckt, wenn ich in Ländern bin, wo Frauen diskriminiert werden. Ganz stark in islamischen Ländern, eigentlich fast überall, wo nicht das Christentum Maßstäbe setzt. Frauen diskriminiert. Und mich beeindruckt dann, wenn ich in Gemeinden komme, wo Frauen an Jesus glauben, wie die dastehen, wie die ein Wertbewusstsein haben. Die Ausstrahlung, die von ihnen ausgeht, da können wir Männer zusammenpacken. Das beeindruckt mich immer wieder. Und Jesus baut auf, indem er uns Ängste zugesteht. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus baut auf, aber Jesus baut auch ab, nämlich unsere Schutzmauern, hinter denen wir uns verstecken und versuchen, unsere Ehre zu retten. Habt ihr in der Bibel schon gemerkt, Jesus pfeift auf menschliche Titel? Ich meine, er hat zum Beispiel die geistliche, hochstehende Kaste der Pharisäer und Schriftgelehrten hat er in der Bibel kapitelweise zusammengestaucht. Er gibt gar nichts auf das. Oder der Herr Doktor. Ich war beim Zahnarzt diese Woche und da hat das Personal immer nur vom Herr Doktor so und so gesprochen. Das macht Eindruck uns Menschen. Herr Doktor. Aber wisst ihr was? Jesus interessiert sich nicht für den Herrn Doktor. Er interessiert sich für den Mensch. Oder Hochwürden. Die Adelstitel, die wir so vergeben, das interessiert Jesus gar nicht. Mein Bruder hat Ahnenforschung gemacht und hat herausgefunden, dass in meiner Vergangenheit, ein paar Generationen zurück, da gab es einen Adligen, einen Durchlaucht. Und ja, jetzt habt ihr Achtung vor mir. He? Allerdings, mein blaues Blut ist sehr stark verdünnt. Aber wisst ihr was? Jesus interessieren unsere Adeltitel überhaupt nicht. Ihm geht's um die Menschen. Und diese Menschen, die werden nicht geschont. Wir haben Illusion, wenn wir meinen, jetzt bin ich Christ und jetzt läuft alles wunderbar. Ist das so? Wer erlebt das so? Niemand. Ich hätte dir gerade gesagt, sei es ein Heuchler. Jesus trete mal in Johannes 6, 22 auf in seiner Predigt. Er provozierte die Leute, die Jünger, die um ihn herum waren, die große Schar der Jünger. Und dann lesen wir, viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Was macht Jesus? Er dreht noch mehr auf. Und dann ist es dem Fanclub um Jesus herum zu viel. Und die meisten gingen weg. Sie verließen Jesus. Das sind so die frommen Konsumenten, die Sensationslüsternen, Wenn irgendwo etwas Besonderes geschieht von Gott, dann sind sie dort. Das sind die Unverbindlichen bezüglich Vision der Gemeinde, Vision des Reiches Gottes. Diejenigen, die einfach die Rosinen aus dem christlichen Glauben zupfen, statt sich voll hineinzugeben. Die Menschen ohne Bereitschaft, sich zu verändern, die sind weg, haben Jesus verlassen. Ich hatte die Predigt schon ein paar Mal und dann kam einer auf mich zu und hat mir nach dem Gottesdienst gesagt, hast du eigentlich gemerkt, dass mit diesem Hobel etwas nicht stimmt? Hat es jemand gemerkt? Was? Die Klinge fehlt. Und ich habe gepredigt mit diesem Bild und ich habe es nicht gemerkt, dass die Klinge fehlt. Ich war angesprochen von diesem schönen Bild. Und seht ihr, das kann in unserem Leben auch sein. Wenn wir immer nur das Schöne wollen, dann sind wir so wie ein Hobel ohne Klinge. Dieser Hobel, wenn man arbeitet mit dem, der hat keinen Widerstand. Das läuft rund, alles läuft wunderbar. Aber dieser Hobel hat keine Wirkung. Das ist das Problem. Das ist ein Bild für Christen, die nicht bereit sind, wirklich sich voll hineinzugeben. Die ein bisschen am Rand stehen, die einfach, es muss cool sein in der Gemeinde, es muss schön sein in der Gemeinde, ich muss mich wohlfühlen. Das hat Jesus nie garantiert. Jesus mutet Menschen zu, ihre Ehre vor anderen Menschen zu verlieren. Er mutet das Christen zu. In Eritrea, wenn ein Christ verhaftet wird, er wird eingesperrt in einen Container, jahrelang, unter schlimmsten Umständen, der verliert seine Ehre vor Menschen. Der zählt nicht mehr viel. Der wird geschlagen. Aber was man in diesen Menschen eben sehen kann, sie gewinnen an Würde. Und das beeindruckt mich immer wieder. Sie verlieren die Ehre vor Menschen, aber gewinnen an Würde. Später hing Jesus am Kreuz. Er hat seine ganze Ehre verloren. Er stand als Versager. War er da? Er hat nicht geschafft, was die Jünger von ihm erwartet hatten, dass er in Jerusalem einziehen würde, die Herrschaft übernehmen würde und für Ordnung sorgen würde. Nein, er hing hilflos, blutend am Kreuz, ohne Ehre. Aber er strahlte Würde aus. Und das hat sogar den Hauptmann, den römischen Hauptmann überzeugt. Hey, der war wirklich Gottes Sohn. Und auf das kommt's an. Später wurde Stephanus gesteinigt. Die Ehre vor Menschen war weg, aber er strahlte. Er sah zum Himmel und sah Jesus neben dem Vater sitzen. Er strahlte Würde aus. Und das erlebe ich so oft bei Christen, die unter Verfolgung stehen. Ehre vor Menschen ist weg, aber sie strahlen Würde aus, die andere Menschen überzeugt. Und wir beneiden verfolgte Christen, weil sie so viele Menschen taufen können, die angesprochen worden sind, die zum Glauben gekommen sind. Ali Dini, der Iraner, hat gefragt, ist Verfolgung schlecht? Hat er gesagt, nein, Menschen kommen zum Glauben. Wir wünschten in der Schweiz, es wären mehr. Aber Gott hat da Missionare in die Schweiz geschickt. In der Schweiz sind wir nicht verfolgt, aber wir sind aufgefordert, freiwillig unsere Ehre dran zu geben, indem wir zum Beispiel einfach transparent werden. Im vertrauten Kreis, im Hauskreis oder anderen Menschen gegenüber, denen wir vertrauen, dass wir das Sonntagsgesicht ablegen und das Wahre in uns drin zeigen. Hey, so bin ich. Helft mir. Und das kann viel helfen. Ich denke manchmal, wenn ich so in die Runden schaue, wo Ehepaare sehe, alle glücklich und zufrieden, alles läuft rund, schauen glücklich drein. Dabei ist doch nur schon Ehe, ist doch eine Riesenherausforderung. Stimmt's? Männer, Frauen sind fürchterlich unterschiedlich. Wir Männer können so richtige Pflöcke sein, oder? Frauen können schwierig sein. Umgekehrt auch. Wir erleben verschiedene Lebensphasen, wo wir durchgehen. Es läuft doch vieles einfach nicht rund. Steh doch dazu und erzähl im Hauskreis oder wo du immer mit Menschen zusammentriffst, hey, wie es dir wirklich geht. Bitte um Gebet, um Hilfe. Und weißt du was? Du tröstest damit den anderen, der merkt, ich bin ja nicht allein mit meinen Schwierigkeiten. Lege die Ehre freiwillig ab. Dann kannst du Veränderung erfahren. Diesen Hobel, wenn die Messer drin sind, den muss Gott manchmal hart anpacken und Druck geben und stoßen, das ist normal, sonst passiert nichts. Und mit mir hat er es auch nicht immer einfach. Ich war mal mit dem Auto unterwegs und ich war ein bisschen leichtsinnig oft, wenn ich müde war. Ich bin da, ich wohne in Frauenfeld, auf der Autobahn von Winterthur nach Frauenfeld bin ich fast eingeschlafen, aber ich habe gedacht, ich schaffe es noch nach Hause und ich bin am Steuer da und habe da versucht, mich wach zu halten, statt nach neben anzufahren in den Parkplatz und ein bisschen zu ruhen, mich zu strecken und dann weiterzufahren. Nein, ich habe gedacht, ich schaffe es noch. Und ich war gemeingefährlich mit dieser Einstellung. Und ich habe das schon mehrmals erlebt. Und dann war ich im Frauenfeld in einer Kolonne, Autokolonne, in der Stadt, 500 Meter von zu Hause, ich schaff's noch. Da war so ein Rocker vor mir auf dem Motorrad. Und plötzlich bin ich erwacht. Mein Auto in der Kolonne, es war so rechts abgedriftet und ich kam noch mit dem Kotflügel an seinem Stiefel an, von diesem Typen. Das war für mich so ein Wunder von Gott, dass er das Auto nach rechts gedreht hat. Das wäre nicht normal gewesen. Normalerweise, wenn ich einschlafe, und Automaten, die fahren ja dann von selbst, oder? Ich wäre da reingefahren, von hinten. Gott hat das Steuerrad gedreht, ich kann mir nicht anders erklären. Und dann war ich total verdattert. Der Typ hat sein Motorrad abgestellt, kam nach hinten, hat an die Seitenscheibe geboxt und ich habe die Türe aufgemacht. Ganz zaghaft, ich wollte mich bei ihm entschuldigen. Und er riss die Türe auf und gab mir einen Faustschlag ins Gesicht. Das war erst kürzlich, habe ich das erlebt. Ich bin dankbar, dass ich ihn nicht gerade angeschaut hatte. Ihr könnt euch vorstellen. Ich würde mit einer ziemlich verformten Nase vor euch stehen. Und Jesus sagt ja noch, wenn du auf der einen Seite geschlagen wirst, halte auch noch die andere Wange hin. Aber ich hatte gar nicht mehr Zeit dazu. Der stapfte nach vorn, stieg auf sein Motorrad und fuhr weiter. Kann auch sagen, diese Lektion von Gott ist mir eingefahren. Ich bin sehr vorsichtig geworden, wenn ich müde bin und Auto fahre. Manchmal braucht Gott, er muss uns schütteln, er muss etwas Starkes in unser Leben hineinbringen, das zu schaffen macht, dass wir aufwachen, dass wir uns verändern. es geht nicht immer alles sanft. Ein Sprichwort sagt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und das ist unsere Berufung. Das ist der Vorteil von verfolgten Christen. Sie verlieren ihre Ehre, ihr Ansehen vor Menschen, aber das ist ihnen mit der Zeit egal, was Menschen denken. Sie gewinnen an Würde und bezeugen Jesus. Das beeindruckt mich. Auch dieses Pastoren-Ehepaar, sie haben die Ehre vor Menschen verloren, aber sie haben durchgehalten und Gott konnte bewirken, dass sie frei Gottesdienst feiern dürfen. Für das beten wir für euch in Eritrea, dass das dort geschieht. Jesus kommt mit unseren Ecken und Kanten zurecht. Seine Liebe reicht aus, selbst für mich. Aber wir müssen den inneren Mist rausschmeißen. Wisst ihr, was Mist ist? Von den Pferden da oder von den Kühen, was sie da rauslassen, oder? Minderwertigkeit, Stolz, negatives Denken, Unvergebung, Bitterkeit, das muss raus aus uns. Und es muss in den Boden. Und dann können geistliche Früchte wachsen. Ist jemand Hobbygärtner oder Landwirt? Aber ihr wisst das, oder? Wenn der Mist in den Boden kommt, wachsen Früchte. Das ist im Geistlichen eben auch so. Solche Lernprozesse machen uns erträglich für uns selbst. Wenn ich Mist in mir habe, das bleibt, dann ertrage ich mich selbst schlecht. Und die anderen sowieso, meine Ehefrau. Und zum Beispiel und andere in der Gemeinde. Aber wenn ich ausräume, wenn ich Veränderung erfahre, dann werde ich erträglich für mich selbst und für andere. Wenn wir solche Lernprozesse verweigern, kann das Spätfolgen haben. Auch im Moment schon. Judas, von Jesus berufen, von Jesus erkauft, der hat ihn verraten, wisst ihr warum? In diesen ganzen 3 Jahren mit Jesus war er nicht bereit, seinen Ehrgeiz abzulegen. Er war kleptomanisch veranlagt. Er hatte die Verwaltung für ihr Geld als Team und er hat immer wieder herausgenommen für sich. Er war nicht bereit, diese Veranlagung abzulegen und hat Jesus verraten. Warum? Wahrscheinlich, weil er Jesus Beine machen wollte. Hey, steig endlich auf den Thron in Jerusalem und mach mich zum ersten Minister. Das war wahrscheinlich sein Traum. Und weil es nicht so geschah, Jesus sprach von seinem Sterben, dann wollte er ihm Beine machen mit dem Verrat, damit er angegriffen wird, dass er sich erheben muss. Wahrscheinlich. Er war nicht bereit, und er endete im Elend. Einen anderen Mann, der uns bekannt ist in der Bibel, David, ein großartiger Psalmenschreiber, ein König, ein Held. Wisst ihr, was seine letzten Worte waren von diesem David? Ich lese sie euch vor. Er sagte zu seinem Nachfolger, zu seinem Sohn Salomo, als der die Königswürde übernahm, dann ist da noch Schimi. Als ich damals nach Mahanaim floh, hat er mich mit schrecklichen Flüchen beschimpft. Doch bei meiner Rückkehr kam er mir bis an den Jordan entgegen und flehte um Gnade. Der hat David beleidigt, aber er bat um Gnade und dann, da schwor ich ihn bei dem Herrn, dass ich ihn nicht mit dem Schwert umbringen würde. Großartig, er hat ihm vergeben. Deshalb bestrafe du, Salomo, ihn nun für seine Untat. Du bist ein weiser Mann und wirst schon Mittel und Wege finden. So alt er auch ist, er soll eines blutigen Todes sterben. Kurze Zeit später starb David. Verrückt, he? Dieser großartige Mann Gottes. Ich glaube nicht, dass er aus der Gnade von Gott gefallen war, aber er hatte von dieser Beleidigung durch Schimi, hatte er eine Bitterkeit in sich aufgebaut und die blieb da drin. Er hat ihn zwar großmütig vergeben, äußerlich, aber dieser Mist blieb in David drin. Und dieser Mann, dieser Held, dieser Geliebte Gottes, seine letzten Worte waren noch einen Doppelmord in Auftrag zu geben. Auch noch ein Heerführer, mit dem sollte Salomo dasselbe machen. Unglaublich, oder? Aber seht ihr, wenn wir nicht diesen Veränderungsprozess angehen lassen von Gott, dann wird es schwierig und viele alte Menschen werden je länger, je schwieriger. Wenn die Kraft weggeht, wenn die Widerstandskraft weggeht, plötzlich kommt dann raus, was da drin ist. Und darum mache ich uns Mut. Packen wir das an, was dran ist in Sachen Veränderung. Gott ist gnädig mit uns Menschen, aber nicht mit unserem Ehrgefühl. Er lässt zu, dass Christen in Verfolgung die menschliche Ehre verlieren. Und er lässt zu, das ist unverständlich für uns Menschen, dass was Menschen in der Bibel, wie sie beschrieben sind, da steht von ihren Heldentaten und da steht von ihren Versagen. Abraham, David und so weiter. Und mich erstaunt die Bibel immer wieder, wie ungeschminkt über Menschen, über Helden Gottes berichtet wird. Das ist für mich ein Beweis, dass die Bibel nicht von Menschen geschrieben sein kann, sondern dass da Gott dahinter steht. Menschen würden niemals ihre Helden irgendwie die Schwachstellen beschreiben. Sag mal etwas Negatives über Mohammed, dann bist du in Lebensgefahr. So dicken Menschen. Aber Gott mutet das zu. In der ganzen Bibel, das meistverbreitete Buch, seit Tausenden von Jahren, wird das alles bloßgelegt. Keine Show, nichts. Großartig. Noch zum Abschluss Werkzeuge im Einsatz. Ein Trost für dich, wenn du an Ecken und Kanten leidest, an Widerständen leidest. Es gibt ein biblisches Prinzip. Paulus schreibt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. So ist Gott. Hast du da drin Platz? Also ich habe da drin Platz. Ich fühle mich da angesprochen. Paulus war zwar nicht ungebildet, aber er litt an einem Leiden, weil man weiß nicht so genau, was es war. Er bat Gott um Heilung, Veränderung oder dass er das rausnimmt. Die Antwort war, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Ali Dini läuft immer noch mit dem Holzbein herum, aber er ist ein riesiger Segen für Menschen, die Verfolgte, die aus ihren Ländern fliehen müssen. Oder solche, die nicht als Christen fliehen, aber in Bulgarien, in Serbien, Christus kennenlernen. Ein Segen für sein Heimatland Iran. Und ein Prinzip, das wir in Verfolgungsländern lernen, ist Ablenkungen weg, Ehre weg, die Würde nimmt zu. Leiden führt zu Leidenschaft und Menschen kommen zum Glauben. Lass zu, dass Gott dich als sein Werkzeug einsetzt. Als Hobel, dann erfährst du Druck. Da gibt es Schwierigkeiten. Es gibt Widerstände oder Stechbeitel. Zum dem Benutzen muss man mit dem Hammer hinten draufschlagen. Das kann dir als Christ auch passieren, dass Gott mal mit dem Hammer kommt. Aber dann entsteht Wirkung. Lass die nötigen Schleifprozesse zu. Seid ihr dabei? Ich komme noch zum Schluss. Sage ich euch, füllt doch die aus. Wir schicken euch gerne Report zu oder die Mail. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen, dass wir für die verfolgten Christen beten. Und ich bitte dich, ich habe mit dir ein bisschen gesprochen vorhin, komm doch nach vorn. Ja, und bete für. Ja, das spielt keine Rolle, ganz in Eritreisch. Und wir stehen doch miteinander auf und beten jetzt gerade für diese Christen hier, die wir in den Videos gesehen haben. Und wir beten auch eben für Eritrea, Somalia, das ist noch schlimmer dran. Und Nordkorea, Rang Nummer 1. Bitte bete für diese. Komm doch nach oben. Und Eritreisch.
Gott, wir danken dir für diesen Tag. Du bist groß und allmächtig. Du bist auch jetzt mit uns. Du hast uns alles gehört und wir haben deine Gegenwart gespürt. Ja, Gott, wir beten auch jetzt für unsere Geschwister und Brüder in der ganzen Welt, die aufgrund ihrer Glauben, dass sie ihre Ehre, ihr Leben, alles verlieren. Aber wir wissen, dass du bist mit ihnen, aber wir beten. Du hast gesagt, wir sollen auch fühlen, wie die im Gefängnis sind oder wie die verhungern. Wir fühlen das innerlich. Gott, hilf ihnen. Gib ihnen Gnade. Und vor allem bis am Schluss, dass sie treu sind. Wie im Offenbarung geschrieben ist, dass sie bis am Schluss an dich preisen und ehren. Ja, diesen Weg auch du benutzt, dass die anderen Leute, die in Dunkelheit leben, dass zu dir kommen. Du, während des Stephanus gesteinigt, du hast Paulus geboren in der geistlichen Welt und er hat für uns ist Segen geworden. Und wir wissen auch diesen Weg, dass du in deinem Reich, dass du nützt diese Situation. Gott, wir geben dir unsere Brüder, unsere Schwester, hilf ihnen, gib ihnen Kraft. Die nötigen Sachen, dass sie zum Trinken, auch zum Essen. Ich weiß nicht, was sie brauchen. Es gibt auch die Leute, die sehr krank sind mit Nieren und Herz. Sogar sie können nicht zum Arzt gehen. Wir spüren diese Schmerzen. Wir haben alles. Wir gehen wegen Kopfschmerzen zum Arzt. Aber wir können nicht diese Leute wegen tiefer Krankheit einige gegen Schmerzen bekommen. Aber Jesus, heil ihnen, berühre ihnen. Ah Gott, du weißt, wir ehren dich, wir preisen dich. Und wir beten auch für die Leute, die mitten in dieser Situation die Hilfe bringen, die versteckt Essen und Kleider, was nötig haben, die helfen, hilf ihnen. Und hilf uns auch, dass wir auch teilen können. Wir haben Überfluss, wir haben viel, wirklich, aber hilf uns, dass wir geben können. Gott, ich danke dir für meine Brüder. Ich danke für alles. Und ich bete auch in dieser Situation, auch für die Schweiz, wo wir leben. Gott, wir haben keine Verfolgung, aber wir haben geistliche Verfolgung. Viel. Aber Gott, bewirkender Schweiß. Du hast Frauen und Männer, die nach dir schreien. Schick oder gib uns deinen Geist, deine Kraft, dass wir auch Mut haben, dass wir sprechen und predigen können. Gott, bewirke dich. Ja, du bist nicht am Schlafen, du bist am Arbeiten. Wir vertrauen dich und wir danken dir für alles. Gott, mein Wort ist kurz, aber du weißt alles, was in unserem Herz liegt. Wir danken dir und wir preisen dich. Amen. Entschuldigung. Danke vielmals. Amen.
Nicht nur Gott hat dieses Gebet verstanden, auch wir haben es gut verstanden. Danke. Ich danke euch, ihr könnt wieder setzen, für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch, das, was ich gepredigt habe, dass das so richtig durchbricht. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Werbeclip für ein Buch, das hinten aufliegt. Könnt ihr mitnehmen, gratis mitnehmen. Wir haben es letztes Jahr gemacht, vorletztes Jahr, haben wir es gemacht zum Leiterwechsel bei AVC. 35 Jahre Anekdoten, Geschichten kurz zu lesen, interessant zu lesen. Ein kleiner Werbeblick. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Segen von Gott.
Gott sei Dank, so heisst das Buch, mit über 35 Jahren Sammlungen von abstrusen, skurrilen und lustigen Geschichten, von Krötenschlucken, von KGB-Verfolgungsjagden, von Mitarbeitern vom AVC, die wir mit der Heidi Klum verwechselt haben, mit grillierten Taranteln und flüchtenden und schreienden Volunteers etc. etc. Viel Spaß beim Lesen!